Wahrheit von Oskar Brandes, gelesen von Thorsten Kabitz. Triggerwarnung. Der Text thematisiert psychische Belastungsstörungen und Suizid. Bitte entscheidet selbst, ob ihr die Geschichte hören wollt. Er war sich sicher, dass dies nun die endgültige Bestätigung wäre. Und es hatte ihn nur seinen komplett durchnässten, nun den Boden umarmenden Mantel aus Kuhleder gekostet. Manch einer würde sich jetzt darüber freuen, die Stelle nicht bekommen zu haben. So konnte man dem fordernden Elternhaus in Ruhe beibringen, dass sie einen nicht weiter dazu drängen sollen, der Stelle Aufmerksamkeit zu erweisen, der Zug sei schon längst abgefahren. Aber so ein Mancher war er nicht. Er ist kein alltäglicher Trottel, der stumpfen Berichten über Skandal oder Gewalt am Arbeitsplatz Glauben schenken möchte und es auch noch nie getan hat. Wer ließe sich denn schon von so einem manipulierenden und meinungsbildenden Humbug beeinflussen und besäße dann noch die Dreistigkeit und die Dämlichkeit, seine angebliche Intelligenz zu verkünden? So etwas ist ganz und gar nicht erlassen. Nicht in seinem Kopf, nicht in seiner Seele und eigentlich auch nicht in dieser Stadt, gar in dieser Welt. Diese angebliche Gewalt am Arbeitsplatz, die einem Berichte und scheinbar seriöse Interviews verdeutlichen, werden sowieso von jedem als Fakt akzeptiert, ohne Hinterfragen, ohne Nachdenken. Und wer an so eine These einfach ohne Überlegungen glaubt, ohne sich dabei etwas zu denken, derjenige ist objektiv gesehen dumm. Und in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem Planeten, und man mag es kaum glauben, ist jeder dumm. Ganz sicher. Und zumindest in seinen Augen würde dieser Job nur eine reine Bereicherung sein. Man könne seine kreative Ader ausleben, sich Stück für Stück wie in einem Videospiel hocharbeiten und endlich mit auf den ganzen Bildern in Zeitschriften und den Magazinen der Presse zu sehen sein, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Teams, welches nicht nur dank großer Arbeit des Gehirns, sondern auch durch perfektes Teamwork dein neues Traumspiel erschafft und auf den genannten Bildern sowie auch immer lächeln würde, als wäre der Ort eine gigantische Oase voller Positivitäten, obgleich sie sicherlich Ausnahmemenschen darstellen. Also Menschen, die einem nicht alles abkaufen, was man ihnen vor die Füße schmeißt, sowohl im wörtlichen als auch übertragenen Sinne. Und er war sich sicher, wer auch in solchen Zeiten noch in der Lage ist, so herzlich zu lachen wie diese gesegneten Mitarbeiter, der konnte nur ein glückliches Dasein pflegen. So gerne würde er jetzt zusammen mit diesen beliebtheitversprühenden Personen ein Gespräch teilen, jedoch war dies nicht möglich. Denn er war abgelehnt worden. Sie wollten ihn nicht, aber er wollte sie. Und hier ging es, wie es die Pronomen vielleicht vermuten lassen, nicht um eine generische und kitschige Teenager-Coming-of-Age-Highschool-Love-Story-Zwickmühle, wie wir sie alle schon dutzende Male in billigen Kinos mit billiger Synchronisation und billiger Bildqualität gesehen haben, von steinreichen und hundsfaulen Multimilliardenunternehmen, die Kinos und Streamingprogramme mit solchen Qualitätsabfällen von Filmen verschmutzen, weil ja eh jeder sein Geld dafür ausgibt. Es geht um eine Person, die mehreren scheinbar sympathischen Personen wie eine Klette am Bein folgt, obwohl sie wohl mit leichter Wortgewalt ausdrücken wollen, dass sie ihn weder gut leiden noch in irgendeiner Art und Weise gebrauchen können. Und das, obwohl er so einen guten Eindruck hinterlassen hatte. Aber ja, das Leben ist schwer. Manchmal schwerer, als man es sich wünscht. Da war er nun also. Einerseits durch Regen, andererseits durch Tränen aus Eigenproduktion komplett durchnässt. Im Regen stehend, natürlich vor einem riesigen schwarzen Klotz von einem Gebäude, umgeben von vergitterten Fenstern. Kein Gefängnis, nein, aber auch kein schönes Gebäude natürlich. Auch mit abfälligen Blicken irgendwelcher Tagediebe, die mit Sackladungen Alkohol, einer bunten Palette aus Bieren und Whiskys und neuartigen E-Zigaretten im ultra-stylischen Rot lackiert und mit dem wahrscheinlich künstlichsten Erdbeergeschmack jemals an der Bank vor dem U-Bahn-Eingang lehnten und nicht ganz anwesend schienen. Was solle man denn nach so einem Alkoholrausch, den die Flachen vermuten ließen, auch erwarten? Er musterte einfach zurück. Sie waren hier die Seltsamen, nicht er. Was dachten diese Idioten sich denn? Er war wutentbrannt und gleichzeitig deprimiert und er war sich nicht sicher, wie er das irgendjemandem mitteilen sollte. Er war sich so sicher, abgelehnt worden zu sein. Nicht von irgendeinem Konzern, nein, von dem Konzern, den er sich schon seit Kindestagen als seinen Arbeitsplatz erträumte. Ein Konzern für Videospiele, fröhlich lachende Menschen auf Werbebannern und Litfaßsäulen mit reißerischen Titeln wie »Komm an Bord in das Videospielimperium deiner Träume« oder »Schon einen Job? Wir suchen dich«. Aber nein, ihn suchten sie nicht, da war er sich sicher. Obgleich er zu keiner Zeit auf sein übermotiviertes Bewerbungsschreiben eine Antwort bekommen hatte, keine Bestätigung, aber auch definitiv keine Antwort in Form eines Briefes mit dem Wort »Bewerbung abgelehnt« gekennzeichnet. Er war sich sicher, ihn suchten und wollten sie nicht. Ganz sicher. Ja, er hatte nie eine offizielle Ablehnung bekommen, aber auch nie eine Antwort auf seine Bewerbung in irgendeiner Form. Und die Bewerbung ist wie viele Monate her? 11 Monate? Wenn er nicht einmal ein Blatt Papier mit dem Wort »Dich wollen wir nicht« beschriftet wert ist, dann kann es sich ja nur um eine indirekte Ablehnung handeln. Eine Antwort in Form keiner Antwort. Und das tat weh. Gehörig weh. Und so schulterte er nun seinen markanten Rucksack und kehrte dem Ort den Rücken zu. Nie wieder. Seine Träume blieben unerfüllt. Schritt für Schritt trieb es ihn durch die verregneten Straßen seiner dreckigen Metropole, begleitet von depressiven Seufzern und gelegentlichem Ein- und Ausatmen. Er hatte sich zum Zeichen seiner Trauer Zigaretten aus dem Kiosk am Eck besorgt und zündete sie leise trauernd mit einem kleinen Feuerzeug an. Der verdreckte Mantel, den er vom Boden aufgehoben hatte, klebte nass an seinem Pullover und ließ ihn erzittern. Schon war er da, immerhin kein langer Weg. Er öffnete die Tür, lautes Knarzen, dann plötzlich leises Miauen seiner grau gestreiften Katze. Kaum ein niedlicher, fragender Blick seiner Katze reichte und er sackte verzweifelt zusammen, bis urplötzlich der bohrende Klang der schrillen und kaputten Klingel seiner versifften Wohnung sein Trommelfell strangulierte. Er öffnete die Tür, aber es war niemand davor. Drehte er nun durch? Nein. Ein erneuter Blick genügte und ihm fiel der durchnässte Brief auf dem Boden ins Augenlicht seiner mit Tränenwasser verzierten Augen. Leicht angeekelt hob er ihn auf und bemerkte verwundert, von wem der Brief war. Von der Firma. Von dem Studio. Dem Studio. Dem Studio, von dem er fest überzeugt war, dass es ihn nicht im geringsten benötigte. Lag er falsch? Wollten sie ihn mit dem Brief bloß aufziehen und nur schmerzhaftes Salz in die blutenden Wunden streuen? Immer noch perplex begann er, den Brief zu öffnen, was sich bei dem klatschnassen Papier als relativ herausfordernd darstellte. Er schaffte es schließlich doch und las, ohne ein Wort zu verlieren, langsam den Brief und wiederholte jedes Wort. »Lieber Bewerber, wir entschuldigen uns herzlichst dafür, unsere Antwort verspätet zu präsentieren. Jedoch können wir Ihnen gratulierend mitteilen, dass Sie soeben angenommen worden sind und von nun an ein offizielles Mitglied unseres Teams und unseres Studios werden. Bitte füllen Sie hierbei das beigelegte Formular aus und geben Sie es morgen bei der Rezeption ab. Dann erhalten Sie von der Rezeptionistin Ihren Mitgliedsausweis. Wir erwarten Sie somit morgen um Punkt 9 Uhr in unserer Studioetage B83 unseres östlichen Standorts in Ihrer Stadt. Dies wird Ihre Arbeitsstelle sein. Auf eine fröhliche Zusammenarbeit, gezeichnet Derek Sorrow, CEO der Firma Sorrows Incorporated. Etwas geschah in seinem Körper. Freude? Aufregung? Beides? Oder gar nichts davon? Nein, Verwirrung. Es war Verwirrung. Von einem auf den anderen Moment wird er plötzlich doch angenommen. Einfach so. Er holte weit mit seiner durchnässten und dank der teilweise kalten Temperaturen roten Hand aus und schlug sie sich mitten in die linke Gesichtshälfte. Dann erneut. In die rechte diesmal. Dann ein letztes Mal in beide gleichzeitig. Und ach du Heiliger, das tat definitiv weh. Somit stand der Beweis. Es konnte nur stimmen. Ein breites Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus und er stolzierte fröhlich Richtung Bett, auf dass die Nacht ein kurzes Vergnügen werde. Jedoch dauerte es nicht lang, bis er merkte, dass es ihm nicht bestimmt war, die Augen zu schließen und von kommenden Wundern auf der Arbeit zu träumen. Nein, egal wie oft er sich umdrehte, wie oft er sich wälzte, wie oft er trotzdem gähnte und wie oft er nur auf das leise und gewissermaßen entspannende und beruhigende Ticken der alten Standuhr aus Buchenholz achtete und er jedes andere Geräusch ausblendete, ihm wollte der Prozess des Einschlafens einfach nicht gelingen. Da gab es keine Hoffnung. Eine große Tasse warmgebrühte Milch später lag er immer noch im Bett, alles geschlossen, alles isoliert. Und doch dachte sein Gehirn nicht einmal daran, den Ruhemodus einzuschalten, sodass er letztendlich die Nacht hellwach und zusammengekauert in seinem gemütlichen, weichen Bett verbrachte, während ihn das eintönige Ticken langsam verrückt zu machen schien. Doch keine Nacht ist endlos. Als das penetrante Geräusch seines Messingweckers endlich seine Fesseln vom Bett löste, richtete er sich knackend und krümmend auf. Absolut verschlafen, jedoch mit mehr Euphorie und Vorfreude denn je. Er war bereit. Hastig öffnete er die Gardinen und ein blendender Sonnenstrahl durchstach sein Gesicht. Vögel zwitscherten und seine Katze schnurrte friedlich in ihrem Katzenkorb. Die Sonne entfachte förmlich ein Feuer in seinem Kopf. Müdigkeit ist eine Lüge. Mit rasantem Tempo drehte er sich um und richtete seine, dank der Verschlafenheit, knallrot angeschwollenen Augen auf die tickende Standuhr. Es war Punkt 8.30 Uhr, also noch 30 Minuten. Dann würde er endlich in Zukunft friedlich sterben können. Das Anziehen war ein schneller Prozess. Auf dem Weg zur Haustür griff er hastig nach seiner Zahnbürste und schrubbte kurz seine Zahnreihen durch. Dann warf er sie quer durch das Zimmer, schnappte sich schnell eine rudimentäre Brotscheibe und verzehrte sie mit einem Happen. Danach schleuderte er das Erstbeste, was er fand, in den Napf seiner vor Stress seines Herrchens komplett aufgewirbelten Katze und zog den Hausschlüssel aus seiner offenen Jeanshose hervor. Zügig schloss er sie und machte sich rasch aus dem Staub. Er konnte es im wahrsten Sinne des Wortes kaum erwarten. So elektrisiert wie nie zuvor düste er durch die Straßen und Gassen, hastete ohne einen Kommentar durch den stinkenden Rauch der vielen Kettenraucher, die oft wehrlosen Bürgern auf Bordsteinen oder Stadtbänken auflauern, um ihre Erscheinung oder ihr Handeln mit abfälligen Kommentaren und Bemerkungen zu bewerten. Auch den vielen Werbeplakaten, Marktschreiern, Tagedieben und Obdachlosen würdigte er keinen Blick. Er bewegte sich, ohne auch nur auf irgendetwas Acht zu geben, auf das große Gebäude zu, welchem er gestern erst so aufgelöst und hoffnungsvoll den Rücken gekehrt hatte. Wer hätte das gedacht, dass er dieses Gebäude doch jemals von innen sehen würde? Wer hätte das gedacht? Nein, ernsthaft, wer hätte das gedacht? Schließlich war er angekommen und blickte zufrieden auf seine durchgeschwitzte Armbanduhr. Es war erst 8.45 Uhr. Heißt, er hatte immer noch 15 Minuten Zeit, um kurz durchzuatmen. Er wollte schließlich bereit und produktiv und nicht erschöpft und ausgelaugt in seinen Traum starten. Er senkte sein Tempo und bewegte sich mit langsamerem Tempo nun auf eine rostige Bank, die neben dem großen Gebäude stand, zu. Er ließ sich entspannt nieder und kramte eine Packung Zigaretten sowie ein kleines Feuerzeug mit dem Motiv seiner neuen Arbeitsstelle aus der Hosentasche hervor. Dann zündete er sich eine Zigarette an. Das knackende Geräusch des kleinen Feuerchens beruhigte ihn. Anschließend fing er an, die Zigarette zu rauchen, um etwas runterzukommen. Es war komplett still und um ihn herum waren nur kleine, zurechtgeschnittene Bäumchen und Büsche sowie viele Blumenbeete und kleine Plakate an Wänden mit Fotos seiner lächelnden Kollegen. Darunter stand oft »Aushilfe gesucht«. Er lächelte. »Diese Schrift konnten sie doch nun eigentlich entfernen, oder?« Es sei denn, jemand aus seinem zukünftigen Team wäre so absolut dämlich und würde aus persönlichen Gründen kündigen oder gar wegen Missetaten gefeuert werden, dass er nicht lachte. Etwas Wundern tat sich in ihm jedoch auf. Schließlich wirkte der Ort nun viel schöner und beruhigender als gestern. Wahrscheinlich war dies dem Wetter geschuldet. Doch diese Entspannung wurde baldig gebrochen. Als eine Frau mit langen schwarzen Haaren, Bürokleidung und einer dicken Brille aus dem Gebäude trat und ihre Augen seine trafen. »Sind Sie der neue Angestellte?«, fragte die Frau. Er nickte langsam und erhob sich. Da er keinen Mülleimer lokalisieren konnte, wischte er den verbrannten Zigarettenstummel unauffällig auf den Betonboden und hörte, wie die Person fortfuhr. »Bitte folgen Sie mir. Sie sind zwar einige Minuten zu früh, aber lieber zu früh als zu spät, wenn ich mich nicht irre.« Sie lächelte kurz und machte dann eine Miene, als hätte sie bemerkt, dass sie eine Emotion gezeigt hat und damit schleunigst aufhören sollte. Daraufhin senkten sich ihre Mundwinkel wieder und sie richtete kurz ihre Brille. Dann verengte sie ihre hellblauen Augen zu Schlitzen und sagte tadelnd, »Sie sehen absolut erbärmlich in dieser Garderobe aus. Wurde Ihnen nichts von einer Uniform oder zumindest einer Art eines gewissen Dresscodes mitgeteilt?« Er dachte kurz nach. »Nein, davon stand nichts in dem Schreiben.« Dann schüttelte er vorsichtig den Kopf, woraufhin die Kollegin schnippisch seufzte. »Wieder typisch«, meinte sie nur und bedeutete ihm, ihr zu folgen. Unterdessen wurde er erneut getadelt. Rauchen ist übrigens im und vor dem Gebäude allen Personen, sowohl Passanten als auch allen Mitarbeitern, untersagt. Sollten Sie nicht in der Lage sein, Ihren schädlichen Gelüsten abzuschwören, so bitte ich Sie, einen anderen Ort aufzusuchen. Schließlich war er und die Kollegin an einem großen Aufzug angelangt und die Frau tippte einen für ihn unverständlichen Code in das Eingabefeld. Um den Aufzug herum befanden sich Dutzende Plakate mit aktuellen Projekten und Videospielen, die zurzeit in Arbeit sind. Außerdem waren überall Regale mit Akten und in der Ecke konnte er eine eingebaute Küche erspähen. Dann fiel sein Blick auf eine große Tafel an der rechten Ecke des Eingangsbereichs. Dort waren unzählige Plakate mit verschiedenen Mitarbeitern und auf jedem Plakat stand, warum dieser Mitarbeiter glücklich und stolz sei, hier arbeiten zu dürfen und hier gebraucht zu werden. Obwohl die Atmosphäre ruhig und fast schon einschläfernd war, vielleicht kam ihm das auch nur so vor, weil er so wenig geschlafen hatte und der sanfte Geruch nach Kaffee und Büroakten seine Nase förmlich massierte, war er alles andere als entspannt. Nein, er war aufgeregt und hibbelig. Vorhin hatte er es noch geschafft, seine Vorfreude nicht kundzutun und auf die Frau seriös und zurückhaltend zu wirken. Aber nun explodierte das Dopamin endgültig in seinem Körper und er hatte das Gefühl, vor Spannung und Freude richtig zu hyperventilieren. Zumindest die Schnappatmung setzte nun vollständig ein. Schließlich öffnete sich der Aufzug und er stieg ein. Die Frau folgte ihm und blickte zur Seite. Als er sich ebenfalls zur Seite wendete, bemerkte er, dass die Frau ihre Tränen vor ihm zu verstecken versuchte. Gerade als er fragen wollte, was denn an einem so fantastischen Ort einen so herunterzuziehen vermag, stoppte der Aufzug und die automatisierte Metalltür öffnete sich. Die beruhigende Atmosphäre hatte der Aufzug auf der Fahrt nach oben wohl hinter sich gelassen, denn hier oben wirkte alles nicht unbedingt bedrohlich, aber auch nicht gerade einladend, eher sehr steril, fast wie in einem Krankenhaus. Aber er dachte sich nichts dabei. Zusammen mit der, warum auch immer, weinenden Frau bewegte er sich langsam auf eine weitere Tür zu, diesmal weiß und aus Holz. Darüber stand: Willkommen in Studioetage B83. Diese Tür führt in ihr Paradies. Ein Paradies, bestehend aus ihren wahr gewordenen Träumen. Er stockte. Das wunderbare Geheimnis hinter der Tür. Er kannte es und er freute sich so sehr, jetzt hier zu arbeiten, in Interviews und Magazinen über diese Firma zu schwärmen und zu frohlocken, mit seinen Teamkollegen Hand in Hand zu arbeiten, Träume und Wünsche zu erfüllen und, am allerwichtigsten, was er sich immer schon gewünscht hat, beruflich seiner kreativen Ader nachzugehen, wie ein normaler Mensch, auch wenn er keiner war. Alles würde großartig werden. Er kannte das Geheimnis hinter der Tür. Zumindest dachte er das. In der Realität berichten viele unabhängige Personen, die nicht von irgendwelchen scheinbar absolut moralischen Großkonzernen für ihr schweigsames Mundwerk Geld in den Rachen geworfen bekommen, über wahre Begebenheiten in solchen Entwicklerstudios. Probleme wie Mobbing, Diskriminierung bis hin zu Übergriffen und Hetze jeglicher Art seien dort an der Tagesordnung. Und es stimmt. Die wundervollen Plakate, die verlockende Werbung, alles eine Masche. Das Geheimnis hinter der Tür ist keine wundervolle Arbeit, bei der deine Kreativität dein Antrieb sein kann. Dein Antrieb ist Angst und Hilflosigkeit. Das Geheimnis hinter der Tür ist die erschreckende Wahrheit über die heutige Arbeitswelt in solchen Entwicklerstudios. Wie Chefs mit ihren Angestellten umgehen, wie Vorgesetzte mit ihren Assistenten umgehen und wie Kollegen mit ihren Kollegen umgehen. Diese Tatsachen waren ihm jedoch entweder nicht bekannt oder er hatte sie für absolut falsch gehalten. Sowas konnte ja überhaupt nicht stimmen. Ein paar Monate später war er zusammen mit einigen Kollegen auf einem Firmenausflug zu einem Park neben einem großen Gebäude, welches bald abgerissen werden soll. Er hatte keine Lust auf den Ausflug, er wusste genau, wie es ablaufen würde, so wie jeder einzelne Arbeitstag. Er stellte sich neben einen Baum und dachte über die Zeit nach, wo er dem Job noch hinterhergeeifert hatte. Sorglose Zeiten, solche, in die er jetzt gerne zurückkehren würde. Als einige besonders dominante Kollegen ihm unfreundliche Kommentare gaben, traf er seine Entscheidung. Seine Zukunft würde sowieso niemanden nur im geringsten interessieren. Er war kein wichtiger Bestandteil der Firma, er war nur einer von vielen, einer der hunderten, aber tausenden Beine, die diese Firma trugen. Würde ein Bein fehlen, würde das niemandem auffallen. Er gab sich einen Ruck und kletterte den abgesperrten Bereich hoch, nämlich den abgesperrten Bereich, der das Gebäude umrundete, welches bereit war, in ein paar Tagen abgerissen zu werden. Er atmete tief durch, als er oben angelangt war. Ein letztes Mal atmete er durch. Später konnte man nur einen Blitz im Himmel erkennen, als würde sich etwas auf den Erdboden zubewegen. Er wurde seitdem nie wieder gesehen.